Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf und bringe liebe Grüße mit von den Geschwistern in Neuenstein. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne auch mit daran denken. Heute Nachmittag sind wir in einem Seniorenheim in Heilbronn und singen als Gemeinde. Und es ist uns ein Anliegen, dass der Herr uns da auch gebrauchen und segnen kann. Ich habe euch heute Morgen einen Text aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht, aus dem allerersten Kapitel, und möchte mit euch da ab Vers 5 lesen. Also Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel ab Vers 5 lese ich uns den Text vor. Und da befinden wir uns in der Zeit, als der Herr Jesus noch nicht geboren wurde, aber kurz vor seiner Geburt. Hier wird die Geburt des Johannes, des Täufers, angekündigt. Und wir hören etwas von seinen Eltern. Mit denen wollen wir uns heute Morgen auch etwas beschäftigen. Also Lukas 1 ab Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Es gab 24 Priesterabteilungen, die dann über das Jahr über immer wieder abwechselnd ihren Dienst getan haben. Und dazu gehörte der Zacharias, und er tat zu dieser Zeit eben auch seinen Dienst. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung, jetzt haben wir eben diese Ordnung, von der ich gerade schon gesprochen habe, diese 24 Abteilungen, wo nun auch immer dann abwechselnd dort im herodianischen Tempel im Gottesdienst als Priester gedient habe. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los. Das wurde aus dem Grund geworfen, weil man wollte, dass Gott darüber entscheidet, wer den Dienst tut. Gott sollte die Gemeinde leiten und lenken. Also traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in dem Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Dieser Dienst ist beschrieben im 2. Mosebuch, Kapitel 30. Könnt ihr, wenn ihr wollt, dann auch für euch nachlesen heute Nachmittag, wenn ihr da nochmal nachschlagen wollt. Morgens und abends wurde geräuchert auf dem Räucheraltar, und der Priester hatte die Aufgabe, diesen Dienst zu tun. Traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Das war eine Erwartung, denn das Räuchern hatte eigentlich eine zweifache Bedeutung, der Räucheraltar. Zum einen wies er im Alten Testament auf die Fürbitte des kommenden Hohen Priesters und Erlösers, des Messias, hin. Aber zum anderen stellte er eben auch das Gebet selbst der Heiligen da. In der Offenbarung 5, Vers 9 wird es genau so auch geschildert. Also eine Zeit der Erwartung, wird das Gebet erhört, wird das Opfer angenommen. Nun heißt es hier weiter, Vers 10 lese ich weiter, und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, vor dem Herrn hergehen, das ist damit gemeint. Und er wird vor ihm, also vor dem Erlöser, vor dem Messias, dessen Wegbereiter er auch geworden ist, hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in der er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Bis hierhin möchte ich uns lesen und ganz kurz noch mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass wir dein Wort haben dürfen. Es ist unser Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Ja, es lässt dich aufleuchten. Du, Herr, begegnest uns in diesem Wort und offenbarst dich uns in diesem Wort. Nun hilf uns und gib Gnade zum Hören, dass wir recht verstehen können. Herr, wir brauchen dich. Nur durch dein Wort und durch deinen Geist können wir leben. Nur durch dich, Herr, können wir auch bewahrt werde, weiter auf dem Weg vorangehe, wachse, dass wir noch viel mehr zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung ja, sein können. Hilf du doch bitte dazu, leide du an, Herr, auch zum Reden. Nun wollen wir dir danken im Voraus, unser himmlischer Vater, dass wir dir diese Anliegen im Namen deines Sohnes bringen dürfen und wissen dürfen, dass du uns erhörst. Amen. Wir wollen heute Morgen etwas ganz Einfaches machen, wenn wir uns dieses Ehepaar, diese zwei Christen näher ansehen, nämlich Zacharias und Elisabeth. 3 Dinge wollen wir tun. Wir schauen uns mal an, was hinter ihnen liegt. Vergangenheit. Und dann schauen wir uns an, was gegenwärtig auch in ihrem Leben gerade so geschieht. Und wir schauen uns an, was eben in der Zukunft noch vor ihnen damals lag. Und uns in der Bibel aber beschrieben wird, was sie dann auch erfahren haben. Also wir gehen in die Vergangenheit, wir gehen in die Gegenwart und wir gehen in die Zukunft. Und dabei haben wir gerade diese beide, Zacharias und Elisabeth, vor Auge. Nun, sie werden uns hier geschildert in diesem ersten Kapitel. Manches habe ich gar nicht gelesen. In der Art und Weise, dass wir eben etwas von ihrem Leben mitbekommen. Bis hin zur Geburt von Johannes dem Täufer. Wie war ihr Leben eigentlich? Was lag hinter ihnen? Wir lesen es ja in unserem Text. Da heißt es in Vers 6, wenn ihr mit hineinschauen wollt, da wird beschrieben, und Vers 7, was hinter ihnen lag. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es werden uns hier zwei Dinge über ihr Leben in der Vergangenheit mitgeteilt. Es war ein Leben mit Gott, aber es war auch ein Leben mit Schwierigkeiten. Ein Leben mit Gott. Beide waren gerecht, meint nicht, dass sie vollkommen waren, sondern dass sie durch den Glaube an den kommenden Erlöser gerechtfertigt worden sind. Beide lebten auch in einer Hingabe an diesen Herrn und sie wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Auch hier ist nicht gemeint, dass sie fehlerfrei waren. Wir lesen ja in unserem Text oder haben es gelesen, dass der Zacharias durchaus ungläubig, zweifelnd auch sein konnte. Aber eines ist ganz klar, sie habe das Wort Gottes des Alten Testaments, so wie es vorlag, auch gekannt und habe versucht, danach ihr Leben auszurichten. Sie habe ein Leben mit Gott geführt. Und jetzt war das aber im Laufe der Jahre und viele Jahre zogen ins Land, sie sind mittlerweile schon älter geworden, ein Ablauf von immer wiederkehrenden Ereignissen, wie in unserem eigenen Leben auch. Also ihr Jahr hatte genauso viele Tage wie unser Jahr. Und Feste, die damals in Israel gefeiert worden sind, die haben sich dann jedes Jahr wiederholt. Da gab es das Passafest und das Laubhüttefest und manche andere Feste. Sie haben also fortwährend, immer wiederkehrend eine Wiederholung ihres geistlichen Lebens auch gehabt. So wie wir, wenn wir jeden Sonntag zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern, unter der Woche uns treffen zu Bibel- und Gebetsstunde, Hauskreise und dann auch versuche für uns jeden Tag die Bibel zu lesen. In dieser Art und Weise könnte man auch unser Leben mit Gott darstellen und dann natürlich das Anliegen im ganzen Leben, ob es in der Familie zu Hause oder in der Arbeit ist, auch für diesen Gott zu leben. Etwas, was sie in ihrem Leben immer wieder auch für sich fragen musste, wie viel bedeutet uns dieses Leben mit Gott? Wie wichtig ist es eigentlich? Der Zacharias war als Priester immer wieder auch mit Aufgabe versehen. Nicht nur was das Haus des Herrn betraf, der herodianische Tempel, sondern überhaupt auch Funktionen, die er hatte als Zeugnis für den Herrn, wenn Rat auch gefragt wurde. Was bedeutete es für sie, mit Gott zu leben oder für Gott zu leben? Diese Frage, die stellte sich ihnen immer wieder neu. Was heißt es eigentlich, gerechtfertigt zu sein durch den Glauben und Vergebung der Sünde zu haben, Friede mit Gott zu haben, versöhnt zu sein mit dem himmlischen Vater? Was bedeutet es mir persönlich jetzt in diesem Augenblick? Das musste sich der Zacharias und auch die Elisabeth immer wieder fragen. Wie wertvoll ist es für mich? Wie sehr beeinflusst es mein eigenes Leben noch, mein Leben mit Gott? Wie kostbar ist für mich die Leitung durch Gottes Wort? Die Anweisungen, die darin stehen, die Unterweisung, wie sehr freue ich mich an der Offenbarung Gottes. Wisst ihr, warum für Elisabeth und Zacharias das auch immer wieder eine Herausforderung war? Ganz einfach ist das zu beantworten, weil sie eben diese Schwierigkeiten hatte in ihrem Leben, so wie wir auch unsere Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Und es wird uns ja hier mitgeteilt, dass sie eines ganz besonders auch ausmachte, sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und wenn ihr also nur mit mir mal aufschlagt im Psalm 128, da wird es als Gottes Segen dargestellt. Ich könnte genauso gut auch andere Verse noch aus dem Alten Testament nehmen. Da wird es als Gottes Segen dargestellt, dass man Kinder hat. Also im Psalm 128 heißt es in den ersten drei Verse, ist ein Wallfahrtslied, glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände, heil dir, gut steht es um dich, deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne, den Ölbaum sprossen rings um deinen Tisch. Also das ist Gottes Segen, der hier auch uns dargestellt wird. Glücklich ist jeder, der den Herrn fürchtet, der wird dies erfahren. Jetzt haben sie keine Kinder. Das war eine fortwährende Herausforderung für sie. Im Alten Testament wurde die Fruchtbarkeit als ein Segen auch dem Volk Gottes verheißen. Ich will noch einen anderen Vers lesen, damit ihr das auch nochmal hören könnt. 5. Mose 7, Vers 14 steht es noch einmal beschrieben. Da heißt es, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Ein Segen Gottes, ein Bundessegen, der dem Volk auch verheißen war. Und nun lebte sie aber mit dieser Situation, dass sie keine Kinder hatte. Könnt ihr euch diese Spannung vorstellen? Ich bete dafür, dass ich Kinder haben kann. Und zweifelsohne habe sie dafür gebetet. Der Engel, der Gabriel, bringt es zum Ausdruck. Euer Gebet oder dein Gebet ist erhört. Sie habe darum gebetet. Sie habe den Wunsch in ihrem Herzen gehabt, dass genau dies geschehen soll und dass sie Kinder haben dürfe. Aber sie hatten keine Kinder. Das war eine Schwierigkeit für sie. Nicht nur, weil sie sich es wünschte und persönlich darunter litt, sondern weil auch in der Gemeinschaft, in der sie sich befunden haben, die andere sie aus dem Grund ganz merkwürdig anschaute und dachte, na, was ist da wohl verkehrt in ihrem Leben, dass sie keine Kinder habe? Aber es war ja gar nichts verkehrt. Es war einfach so von Gott geordnet worden. Aber sie haben es nicht verstanden. Verstehen wir die Ordnungen Gottes in unserem eigenen Leben? Verstehen wir die Schwierigkeiten, die Gott in unser eigenes Leben auch hineingestellt hat? Verstehen wir die Unfruchtbarkeit, die wir selber vielleicht erfahren? Wissen wir, warum unsere Gebete nicht erhört werden? Wissen wir, warum unsere Wünsche nicht erfüllt werden? Nein, wir wissen es ganz oft nicht. Und wir müssen mit dieser Spannung leben. Und Zacharias und Elisabeth mussten es für sich tun. Und sie konnte es nur tun, wenn ihnen der Herr, durch den sie lebte, nicht nur körperlich, sondern auch in ihrem Herzen, durch ihre Erneuerung, wenn dieser Herr ihnen so wertvoll blieb und alles für sie war, sodass sie alles, was sie nicht hatte und nicht sein konnte, auch aus diesem Grund ertragen konnte. Das Wichtigste und das Größte ist für mich selbst der Herr. Mit ihm habe ich alles. Durch ihn bin ich reich gemacht. Er hat mir alles gegeben, was ich zum Leben brauche. 2. Petrus 1 wird es genauso geschildert. Das ist ein großer Satz. Glauben wir das wirklich? Ich möchte darauf hinaus, dass in diesen Augenblicken, wo wir auch wie Elisabeth und Zacharias in unserem eigenen Leben sagen, es stimmt etwas nicht, ich verstehe es nicht, warum ich so ein Schicksal habe, warum ich so leben muss, wenn ich auf die andere schaue, die habe all das, was ich mir wünsche, ich habe es aber nicht. Dass wenn wir so fühle, wenn wir so empfinden, dass wir dann immer wieder zurückkehren zu sagen, aber das eine habe ich und das ist wichtiger als alles andere, dass ich ein Kind Gottes bin, dass der Herr Jesus mein Heiland ist und dass ich durch ihn leben darf. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, so wie es auch bei Zacharias und Elisabeth war, wo uns eben das andere genommen wird, wo in unser Leben große und schwere Lasten hineinkommen, Schwierigkeiten eben, die wir uns nicht erklären können, wo unser Leben im Augenblick nicht attraktiv und nicht wertvoll für uns so erscheint, dass wir sagen, es ist ein schönes Leben, sondern es ist eher eine Last manches Mal. Es ist ein Kampf, jeder einzelne Tag. Es ist ein sich durchringen, egal ob die Schwierigkeiten im Feld der Arbeit, der Familie, der Gemeinde auch zu finden sind. Es ist vollkommen egal. Solche Situationen durchlaufen wir in unserem Leben immer wieder. Und wenn alles so aus dem Bereich, was wir sehen können, schwierig ist, dann braucht es ein Gegengewicht, was uns am Leben erhalten kann und unser Leben, ein gesegnetes Leben, trotzdem weiter sein lassen kann. Und dieses Gegengewicht ist Jesus Christus. So einfach kann ich das wirklich sagen. Wo er ist und sein Gewicht auf der Waage liegt, da ist also es für mich immer so, dass ich sagen kann, es ist gut. Mein Leben ist reich. Ich bin wirklich jemand, der auch glücklich sein darf. Psalm 100 heißt es, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubelschall. Ja, das dürfen wir tun. Und dieser Dienst ist einer, der besteht jetzt nicht nur darin, dass ich eine Predigt halte, sondern Mein Dienst kann sein, dass ich etwas koche, dass ich etwas putze, dass ich meine Arbeit versehe, wo immer auch ich arbeite. Aber ich habe einen Herrn, an dem ich mich freuen kann. So haben Elisabeth und Zacharias ihren Herrn gehabt. Und diese Auseinandersetzung hatte sie persönlich auszufechten. Da waren eben diese Schwierigkeiten. Es kamen auch Altersschwierigkeiten noch dazu. Es wird uns beschrieben, dass sie älter geworden sind. Und wenn man älter wird, wird es nicht leichter. Der Prediger sagt es uns schon in seinem Buch, der Salomo. Es wird schwieriger. Und diese Altersschwierigkeiten, die dann noch dazukommen, können manches Mal einem es auch noch mehr verleiden. Dieses Leben, körperliche Schwierigkeiten, egal was es auch immer ist, man sieht nicht mehr so gut, man hört nicht mehr so gut, man hat Probleme, vielleicht, wir haben es heute Morgen gehört, mit dem Herz, mit dem Magen, mit anderen Organen, was auch immer. Also das sind Angelegenheiten, die alle in unser eigenes Leben hineinkommen. Man ist nicht mehr nervlich so belastungsfähig. Man regt sich leichter auf, man hat nicht mehr so viel Kraft, geduldig zu sein. All diese Dinge nehmen ab. Dann ist es gut zu wissen, während das alles abnimmt und ich immer weniger werde, kann mir der Herr Jesus immer größer werden. Er nimmt nicht ab. Er bleibt der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sein Wert lässt nicht nach. Auch wenn an den Börsen auf dieser Erde die Kursschwankungen immens sind und manchmal eben der Euro mehr oder auch weniger wert ist. Sein Wert bleibt immer gleich. Ein gleichbleibender Wert. Ich möchte dich fragen, wie viel ist der Herr Jesus dir im Augenblick wert? Ist er dir noch genauso wertvoll, wie er dir war am Anfang deines Glaubenslebens? Ist er dir noch genauso wertvoll wie in den ersten Tagen, wo du vielleicht mit Freude die Bibel aufgeschlagen hast und darin gelesen hast? Ist es noch die gleiche Aufregung, die du hast, mit ihm zu leben und auf ihn zu schauen, wie es am Anfang war? Hat dies wachsen dürfen? Es sollte ja wachsen. Wenn wir Kinder haben, die nicht wachsen, dann sagen wir dauernd, oh, da stimmt etwas nicht. Mein Kind wächst nicht. Es legt nicht zu an Gewicht, es entwickelt sich nicht. Entwickeln wir uns. Unsere Freude am Herrn sollte sich entwickeln. Paulus sagt im Philipperbrief, freut euch an dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Nun, das sollte zunehmen. Wie geht es euch? Dass ihr Schwierigkeiten habt, wie auch ich Schwierigkeiten habe, das ist, also darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist bei jedem Einzelnen so. Und bei jedem sehen sie ganz anders aus. Aber die Frage, die ich jetzt mir oder euch stellen möchte heute Morgen, wie ist es mit diesem Pfund, mit deinem Leben mit Gott? Wie sieht es da aus? Wie schwer wiegt das? Wie sehr vermag es dich auch zu tragen in den Zeiten, wo alles andere sonst so schwierig ist. Ihr junge Leute, manche von euch kennen den Herrn vielleicht noch nicht. Ihr kriegt unter Umständen in dieser Welt alles Mögliche präsentiert, was euch Freude bereiten soll und was euer Leben ausfüllen soll. Und die Welt lässt sich dabei recht viel auch einfallen. Und manches Mal sind die Dinge wirklich auch überaus attraktiv und man kann sich darin verlieren. Aber eines möchte ich euch sagen aus eigener Erfahrung. All die Dinge, die in dieser Welt sind, sie vermögen wirklich für einen Augenblick ganz spannend und interessant zu sein und möge mich auch so im Herzen zu bewegen. Aber es kommt der Augenblick, wo der Geschmack nachlässt, wo es nicht mehr so rasend interessant ist. Ich war früher jemand, der gerne Fußball auch gespielt hat und geschaut hat. Ihr könnt euch eure Sportart oder euer Lieblingshobby jetzt auch von mir aus ausdenken, was ihr habt. Und es gab für mich nichts Wichtigeres. Ich habe in meinem Kinderzimmer Poster von den Bundesliga-Mannschaften und von den Spielern gehabt und so. Das waren so meine Stars ein bisschen. Ich schaue heute immer noch gern Fußball. Das ist also keine Frage. Aber es hat für mich an Bedeutung verloren. Es ist nicht mehr so wichtig für mich. Es kann mir für mein eigenes Leben wirklich gar nicht viel helfen. Wenn ich morgens, wenn ich aufstehe, denke, oh, schon wieder ein neuer Tag, muss ich jetzt aufstehen, dann kann ich zum Herrn Jesus kommen. Der hilft mir wirklich, in den neuen Tag zu gehen. Ob es ein Gerd Müller oder Franz Beckenbauer ist, der hilft mir oder kann mir dabei nicht helfen. Das waren damals so die großen Spieler in den 70er Jahren. Ja, ihr junge Leute, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Ganz egal. Wisst ihr, das ist mir wichtig, dass ihr das versteht für euch. Das Einzige, was wirklich hält und trägt und was euch Leben schenkt, ist dieser Herr. Der lässt euch nicht im Stich. Jetzt heute Morgen haben wir gehört von einem älteren Mann, der einen Herzinfarkt hatte. Mein eigener Vater liegt gerade auch mit großen körperlichen Schwachheiten. Ja, liegt nicht, aber er ist im Seniorenheim, 96 Jahre alt. Er wird nicht mehr lang leben. Wenn dieser Zeitpunkt kommt, dann möchte ich einen Herrn haben, der mich in meiner Schwachheit trägt, der mich tröstet, wenn ich traurig bin, der mich hält, wo ich haltlos geworden bin und der mir einen Beistand gibt, wo alle anderen Beistände gar nicht mehr viel helfen, wo der Arzt sagen muss, er kann nichts mehr tun. Dann möchte ich an seiner Hand gehen und möchte mich von ihm tragen lassen. Das war für Elisabeth und für Zacharias, was hinter ihnen lag. Kein einfaches Leben. Aber jetzt schauen wir uns an, was gegenwärtig war. Wisst ihr, dass die Gegenwart manchmal von der Vergangenheit ganz arg bestimmt wird? Also ich empfinde das sehr stark so. Wenn die Vergangenheit schwierig war, ist die Gegenwart eine, die dann durchaus dadurch auch etwas mühsamer wird. Aber im Leben von Elisabeth und Zacharias haben wir nun eine Gegenwart, die geprägt war von eben ihrem Leben mit Gott. Da war der Dienst im Hause Gottes. Und es war etwas, was der Zacharias, obwohl er eben schon älter geworden war und obwohl Schwierigkeiten auch in seinem Leben und in dem Leben von seiner Frau auch da waren, was er sich nicht hat nehmen lassen. Wir lesen es. Es geschah aber, als er in der Ordnung, Vers 8, seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete. Also, das tat er einfach. Das machte er weiter. Die Schritte waren immer so einfach. Und wir kriegen das ja auch mit, dass die Erwartung bei ihm nachgelassen hatte. Spürt ihr das in den Verse, wenn ihr dann auch eben seine Reaktion hört über die Ankündigung, die der Engel ihm gegeben hat, du wirst noch Vater werden, du wirst ein Kind haben. Was sagt er? Woran soll ich dies erkennen? Da kommt also der Engel Gabriel und erklärt ihm, dass seine Gebete erhört sind. Vers 13, Zacharias, fürchte dich nicht, denn dein Flehen ist erhört. Aber jetzt in diesem Augenblick ist er gar nicht mehr in der Lage, dieses Vertrauen zu haben. Lasst es mal an euch herankommen. Er ist noch nach wie vor mitten im Haus Gottes. Er engagiert sich. Er dient. Es ist wirklich so. Man kann in keiner Weise sagen, dass er nachgelassen hat, was seine Pflichten betraf. Er war treu. Man konnte auf ihn zählen. Wenn seine Abteilung dran war, war er derjenige, der kam, der ins Haus Gottes ging und seinen Dienst versehen hat. Aber die Zuversicht war gewichen. Das Vertrauen, dass sein Gebet noch einmal erhört werden könnte, war einfach vorüber. Man kann es verstehen, weil er älter geworden war. Hätte nicht auch der Engel es verstehen müssen? Gleichbedeutend damit Gott es verstehen müsse, dass der Zacharias jetzt eben nicht mehr dieses Vertrauen hat, nicht mehr diese Zuversicht hat? Wie reagiert der Engel, als er die Zweifel des Zacharias nun auch hört? Woran soll ich dies erkennen? Vers 18, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Ganz verständlich. Daran, also kann man doch jetzt gar nicht irgendwas sagen, was kritisch wäre oder auch ihn verschimpfe. Was macht der Engel? Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Das war seine Antwort. Ich sag dir etwas, was Gott sagt. Und du zweifelst? Ich erkläre dir, dass du einen Sohn bekommen wirst. Vers 13, der Engel aber sprach, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Ich sage es dir und du zweifelst. Die Gegenwart wird von der Vergangenheit oft beeinflusst und mitbestimmt. Wir können unter Umständen jetzt in dieser Situation, in der wir uns heute befinden, genauso reagieren. Wir haben vielleicht nicht gerade dieses Gebetsanliegen, aber vielleicht durchaus einzelne hier in der Gruppe, aber wir haben auch noch andere Gebetsanliegen. Aber es ist möglich, dass das die Anliegen, die wir haben, dass wir eben nicht mehr daran glauben, dass sie sich erfüllen und dass sie erhört werden. Wir zweifeln daran. Wir sind immer noch mit dabei. Wir sind treu. Wir kommen. Wir dienen dem Herrn. Aber die Zuversicht ist gewichen. Das Vertrauen ist nicht mehr in der Weise da, wie es vielleicht früher einmal da war. Der Zahn der Zeit hat an uns genagt. Das geht uns in Neuerstein, in unserer Gemeinschaft, genauso wie es euch hier in eurer Gemeinschaft geht. Es ist ein Kampf, es ist eine Herausforderung. Und ganz besonders ist es dann ein Kampf und eine Herausforderung, wenn man etwas vor sich hat, wo man eigentlich schon abgehakt hat, innerlich abgehakt hat. Obwohl man unter Umständen noch den Wunsch hat und das Anliegen hat. Aber man hat es innerlich fast schon auf die Seite gelegt. Habt ihr Dinge auf die Seite gelegt, abgehakt, egal was es auch immer ist, in eurem geistlichen Leben? Weil ihr merkt, ihr kommt dort einfach nicht weiter. Es gibt Dinge, die unmöglich sind. Ich kann das einfach nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Dinge in eurer Gemeinschaft, wo man merkt, es ist schwierig und vielleicht wird es sich auch gar nicht mehr ändern. Man muss es nicht laut sagen, aber man kann es innerlich ganz still und leise abhaken und sagen, ach, ich stelle mich schon mal darauf ein, dass es so bleibt. Genau so war es beim Zacharias. Er hatte sich jetzt darauf eingestellt, dass das Leben ebenso verlief. Und seine Frage oder seine Gedanken waren eben aus dem Grund aus, so, woran soll ich dies erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Das hört sich fast schon so an, als wollte er zu dem Engel sagen, also lieber Engel Gabriel, jetzt haben wir uns doch drauf eingestellt auf die ganze Angelegenheit. Jetzt kommst du und bringst das alles wieder durcheinander. Nicht? Also, das muss doch nicht sein. Jetzt sind wir schon dabei, dass wir einigermaßen so uns damit abgefunden haben. Aber der Herr möchte nicht, dass wir uns damit abfinden. Wenn er etwas tun will in unserem Leben, vermag er es zu tun. Und ich möchte euch das als Ermutigung mitgeben. Es lohnt sich, diesen Herrn aufzusuchen. Diese Begegnung hatte der Zacharias im Haus Gottes gehabt, mitten in seinem Dienst, den er für den Herrn getan hat. Darf ich euch das sagen? Gerade in eure persönlichen Schwierigkeiten, die ihr habt, könnt ihr im Haus Gottes, im Dienst für den Herrn, egal ob es nun während der Gemeinschaft oder außerhalb in evangelistische Einsätze stattfindet, könnt ihr für euer Leben ein reicher Segen mitnehmen. Ihr junge Leute, gewöhnt es euch an, Bibel- und Gebetsstunde zu besuchen unter der Woche. Kommt, sagt nicht, wir können als junge Familie das nicht einrichten. Ihr braucht es gerade für eure junge Familie. Das, was der Zacharias aus diesem Besuch im Haus Gottes mitgebracht hat, war für die Elisabeth das schönste Geschenk, was er ihr hat machen können. Wir bekommen Nachwuchs. Er hat es aus dem Haus Gottes mitgebracht. Ihr werdet aus dem Haus Gottes, ihr werdet aus der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, ihr werdet aus dem Dienst für den Herrn Jesus Dinge für euer persönliches Leben mitbringen in eure Familie, was ein reiches Segen ist. Wenn ihr da zurücksteht, dann kürzt ihr euch euer eigenes Leben, euren eigenen Segen nehmt ihr euch. Das ist etwas, was man verstehen müsste für unser gegenwärtiges Leben. Egal, wie alt ihr seid, manche sind älter. Und da fällt es manchmal dann eben auch nicht immer so leicht, zu kommen und mit dabei zu sein, was auch immer ihr dann tut an Dienste, da auch eben mit am Herrn zu dienen. Aber eines solltet ihr wissen, in diesen Diensten, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, wird der Herr euch mehr geben, als was ihr selber geben werdet. Ihr werdet nicht zurückkehren und weniger Kraft haben. Ihr werdet nicht zurückkehren und sagen müssen, jetzt habe ich für meine Familie eben nicht mehr das, was ich also quasi haben müsste oder bräuchte. Ich habe vor einigen Jahren ein Gespräch geführt mit einem Bruder, den kennt ihr nicht. Und der war einst mit seiner Familie jemand, der ganz gerne das Haus Gottes besucht hatte. Nun waren die Jahre ins Land gezogen. Sein Beruf und seine Familie haben ihn sehr beansprucht. Viele Kinder. Und nun erzählt er mir, weißt du, ich habe so viel Stress, dass ich sonntags jetzt alleweil gerne auch einmal zu Hause bleibe. Ich will nicht immer so weit fahren, ich will das nicht immer, ich brauche diese Ruhe, diese Zeit. Glaubt ihr, er hat wirklich dadurch was gewonnen? Dadurch gewinnen wir nichts. Dadurch machen wir es uns und unserer Familie nicht angenehmer. Dadurch werden wir nicht mehr gesegnet und erhalten nicht mehr Friede und noch mehr Erholung von unserem Leib. Ihr kennt vielleicht aus der Biografie von George Whitefield die Aussage, wenn er nur einmal wieder am Herrn dienen kann durch die Verkündigung des Wortes Gottes, dann hilft ihm das, dieser Schweiß, den er da auch vergießt, wenn er dann krank war, wieder gesund zu werden. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn nicht, dann lest mal die Biografie von George Whitefield. Der Benedikt Peters hat ja auch sie also verfasst, also eine Biografie geschrieben über ihn. Ihr werdet es immer fortwährend erleben und erfahren. Was ihr dem Herrn gebt, Hingabe, die ihr ihm schenkt, werdet ihr nie in eurem eigenen Leben als etwas Negatives, Belastendes, Beschwerendes insofern abbuchen können, dass ihr sagt, es hat mir und meiner Familie geschadet. Nie. Nie. Der Dienst im Haus des Herrn ist die Quelle des Segens für jeden einzelnen Christen. Lasst ihn sein, verlasst das Haus Gottes, verlasst den Weinberg des Herrn und ihr werdet letztendlich für euch mehr oder weniger unzufrieden werden. Ihr kocht mit eurem Sipple auf eurer eigenen Flamme und da ist nichts mehr da, wo euch wirklich bereichert. Nichts mehr, wo euch segnet, nichts mehr, wo euch weiter voranbringt. Ihr werdet zu Nörglern, ihr werdet zu Kritikern. Ihr steht nicht mehr mitte drin in der Mannschaft, sondern ihr seid die Zuschauer auf der Tribüne, die jetzt pfeifen, wenn mal das Spiel nicht so gut läuft. Wir brauchen keine Pfiffe, wenn das Spiel nicht so gut läuft in der Gemeinde. Wir brauchen Kinder Gottes, die dann auf die Knie gehen und sagen, Herr, gedenke an deine Gemeinde. Das brauchen wir mehr als alles andere, die dann kommen und sagen, wir wollen mithelfen, wir wollen mittragen, wir wollen mit dabei sein. Die Zuschauer auf der Tribüne, die Pfeife, die machen es nicht besser, die machen es viel schlechter. Also, der Dienst für den Herrn, es ist ein Segen. Es bedeutet Opfer, das ist also gar keine Frage, aber es ist ein Segen. Die Urlaube ist kein Segen, also die erinnert mich, dass die Zeit vergeht. Aber ich möchte euch auf jeden Fall noch am Ende kurz das mitgeben, was vor ihnen lag. Wir haben uns angesehen, was hinter ihnen lag, und das war zum einen das Leben mit Gott, aber auch Leben mit Schwierigkeiten. Wir haben uns angesehen, was gegenwärtig sie auch erlebte. Da war der Dienst im Hause Gottes, wo der Zacharias auch seine Aufgabe versah und wo er nun diese große Ankündigung bekommt, dass er noch einmal Vater werden darf. Aber er kann es gar nicht glauben. Und nun wird er gedemütigt, er wird stumm. Der Herr nimmt ihm die Fähigkeit zu sprechen. Manchmal muss der Herr uns ja demütigen. Aber was liegt vor ihnen noch? Was liegt eigentlich, bevor ich jetzt zu Elisabeth und Zacharias jetzt komme, was liegt vor euch? Was liegt vor dir? Wenn du jetzt ein Blatt Papier in die Hand bekommen würdest, wo du aufschreiben müsstest, was liegt vor mir, was erwarte ich für mein Leben? Was würdest du draufschreiben? Wäre es Dinge wie, ich erwarte Großes? Oder wäre es eher in die Richtung, eigentlich erwarte ich gar nicht mehr viel? Was erwartest du? Vor ihnen lag unwahrscheinlich viel. Ein ganz großer Segen. Diese Ankündigung, die von dem Engel kam, von Gabriel, die deutet es ja schon an. Und nun war es so eine wirklich ganz gesegnete, positive Aufregung im Leben und im Hause von Zacharias und Elisabeth. Ja, die Elisabeth ist schwanger geworden, Vers 24, so steht es ja da. Und sie zieht sich zuerst zurück, sie sagt, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach von den Menschen wegzunehmen. Eine positive Aufregung im Hause von Zacharias und Elisabeth. Kannst du dir das vorstellen? Wir kennen Aufregungen, also die negativ sind. Aufregungen, die wir haben, wo wir sagen, darauf kann ich verzichten. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist jetzt eine positive Aufregung, die Elisabeth ist schwanger geworden. Sie erwartet ein Kind. Zacharias darf Vater werden. Eine positive Aufregung. Vermag der Herr euch nicht ganz neu positiv aufgeregt zu machen, was er wohl in eurem eigenen Leben hervorbringen wird? Hier hat er ein Kind hervorgebracht. Was bringt er in deinem Herzen weiter hervor? Das ist etwas, was vor dir liegen darf. Eine positive Aufregung. Der Herr Jesus möchte in meinem Herzen wirken. Er möchte mich umgestalten in das Bild von ihm selbst und vom himmlischen Vater. Also, ich darf etwas erwarten. Ich darf also aufgeregt sein, was der Herr Jesus weiterwirkt. Aber jetzt entsteht eben auch ein Zeugnis. Ein Zeugnis, was nach außen hin wirkt. Wenn ihr das mit mir lest, wir haben das ja gar nicht also miteinander gelesen, diese Verse, aber ich will sie trotzdem mal vorlesen. Als nun der Johannes geboren wurde, da kamen nun die Nachbarn zusammen, wie es eben auch so ist, wenn eine Geburt ist, die freuen sich mit. Und dann heißt es also Vers 65 und 66 in Lukas 1, und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden, denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Ein Zeugnis ist entstanden. Ein Zeugnis, welches Gott bewirkt hat durch sein Wunder, durch seine Gnade, durch das Geschenk, was er für Zacharias und Elisabeth gemacht hat. Liegt es vor uns? Ich gebe zu, dass es eines gewissen Maßes an Glaube bedarf, dass wir das festhalten, dass wir sagen, vor mir liegt ein Zeugnis, welches der Herr durch mich geben möchte. Also da muss ich ja nicht einmal irgendwie nur spekulieren, das darf ich ja wissen, weil eben der Herr diesen Auftrag mir gegeben hat. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Also das ist ja nun ganz einfach meine Berufung. Glaube ich jetzt aber auch daran, dass der Herr Jesus Christus wirklich ein Zeugnis bewirken möchte? Das ist eine große Herausforderung, die wir vor uns haben. Manches Mal gibt man Menschen ein Zeugnis. Sie reagieren gar nicht darauf. Dadurch kommt es in unserem eigenen Leben dazu, dass wir sagen, unser Zeugnis hat gar nicht viel Wert, es hat nicht viel Durchschlagskraft, es hat nicht wirklich die Fähigkeit, die Herzen zu erreichen. Hier wird der Herzen erreicht, aber es ist doch der gleiche Herr. Vermag er nicht auch das zu wirken in unserer Zeit, dass Menschen durch Gottes Werk in uns und an uns zum Fragen und zum Nachdenken kommen? Ist es nicht möglich, dass auch durch unser Zeugnis wirklich Frucht geschieht? Habt ihr es nicht schon in der vergangenen Jahre und Jahrzehnte erlebt und erfahren? Ihr sitzt hier in einem Haus, was ein Zeugnis darstellt für Gottes Treue, für Gottes Segen, für Gottes Werk über viele Jahrzehnte hinweg. Erinnert euch immer wieder neu daran, wo ihr seid, und denkt an das Werk, was der Herr begonnen hat. Er wird es weiter voranführen, er wird es weiter leiten. Er wird euch weiter auch ein Zeugnis sein lassen. Und ihr werdet weiter Frucht sehen. Nicht wir um unseretwillen, sondern um des Herrn Jesus Christus willen. Aber das Größte, und damit komme ich zum Ende von meiner Predigt, ist eigentlich, dass vor Elisabeth und Johannes, hätte ich fast gesagt, vor Elisabeth und Zacharias ein Ereignis sich befand, was also im ganzen Alten Testament angekündigt worden war und verheißen wurde, nämlich die Geburt des Messias, des Kommen des Erlösers. Der Zacharias, er erklärt es ja auch in seinem eigenen Zeugnis, wenn wir das also lesen, dann können wir das also miteinander auch uns ansehen. Und er sagt in diesem Zeugnis in Vers 76, und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Also der Zacharias erklärt an diesem Tag, als der Johannes eben seinen Namen bekommen hat, dass der Johannes der Wegbereiter für den Messias werden wird. Sie erlebe etwas ganz Außergewöhnliches. Das lag vor ihnen. die Ankunft des Erlösers. Darauf strebt das ganze Alte Testament zu. Das ist eigentlich die Erfüllung all der großen Verheißungen des Alten Testamentes, angefangen von 1. Mose 3, Vers 15. Etwas Großes liegt vor uns. Wenn ihr nun für euch diese Frage euch stellt, was liegt Großes vor uns? Es ist nicht mehr das erste Kommen des Herrn, aber es ist das zweite Kommen des Herrn. Seine Wiederkunft liegt vor uns. Die Frage darf man durchaus stellen, inwiefern eben wir nun auch dieses Ereignis vor uns sehen. Sehen wir es vor uns, seine Wiederkunft? Sind wir eine Gemeinde oder einzelne Kinder Gottes, die nun diesem Herrn entgegengehe und die Hochzeit des Lammes, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir uns dafür anstrengen, wenn wir ihn sehen, wenn er wiederkommt, dass wir sagen, Herr, das habe ich mit meiner Gabe für dich erwirkt. Du hast mir Gabe gegeben und nun kommst du zurück und ich gebe dir diese Gabe und zeige dir, was ich mit diesen Gaben gemacht habe. Vor uns liegt Wunderbares, Schönes, Großartiges, Herrliches. Etwas, wo wir uns daran freuen können. Jetzt haben wir diese Weihnachtszeit. Wir müssen gar nicht so feiern, wie nun auch die Welt sie feiert. Darum geht es nicht. Aber wir dürfen uns durchaus positiv daran erinnern, dass Gott Mensch geworden ist. Das größte Wunder, welches überhaupt je geschehe ist. Gott wird Mensch. Und das um unseretwillen, dass der Einzelne nicht verloren gehen muss, sondern dass er Rettung finden darf, Vergebung seiner Sünde. Ist das nicht etwas Schönes? Haben wir nicht die Möglichkeit zu sagen, vor uns liegt noch das Schönste? Der Fritz Rieniger, ein Pfarrer, der das Lexikon zur Bibel geschrieben hat und Kommentare auch in der Wuppertaler Studienbibelreihe, der hat ein Buch herausgebracht, das Schönste kommt noch. Das ist wirklich so. Wenn wir es glauben, dann sind wir wie Menschen, die erfüllt sind von dem Schönen, was noch auf uns zukommt. Und die Leute fragen uns dann, warum freust du dich denn so in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es doch gar nicht mehr viel, woran man sich freuen kann. Und dann sagen wir, mein Herr kommt wieder und er nimmt mich zu sich. Sein Reich wird anbrechen und offenbar werden auf dieser ganzen Erde. Seine Herrlichkeit wird offenbar werden. Das ist unser Zeugnis. Lassen wir es uns nicht nehmen von dieser Welt und von all den Angriffen, die wir in dieser Welt erfahren. Lernen wir von Elisabeth und Zacharias. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du Mensch geworden bist. Und Herr, nun siehst du ja auch unsere ganzen Kämpfe. Wir sind genauso wie der Zacharias. Manches Mal sind wir entmutigt. Es ist nicht so, dass wir jetzt noch Großes erwarten. Wir haben uns damit abgefunden, an den Status quo, so wie er jetzt auch ist, einfach so festzuhalten und nichts mehr groß zu erwarten an Veränderung. Vergib uns, Herr, wo wir kleinmütig geworden sind, wo wir nicht mehr so diese Hoffnung haben und diese Zuversicht haben. O Herr, lass uns doch ganz neu sehen, was du uns gebracht hast an Heil, an Segen, an Verheißungen, dass wir an ihnen festhalten, dass wir mit großer Freude auch sie ergreifen und dadurch auch leben. So bringe du uns doch auch in die neue Woche, Herr. Amen. Amen.